NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. August 1987. Der Todestag des amerikanischen Filmregisseurs John Huston.
Ich hasse es, weil ich nicht mehr alles machen darf. Ich wache nachts auf mit einem Rumoren im Bauch, wenn ich zu viel trinke. Ich rauche gern, musste es aber aufgeben.
I like to smoke. I've had to give up smoking.
Hochprozentiges war ihm nicht fremd. 3 Schachteln Zigaretten rauchte er pro Tag. Er führte wahrlich ein atemberaubendes Leben. Als es sich dem Ende zuneigte, sagte er:
I saw a ship on the rocks one time and was slowly being pounded to pieces.
Ich sah einmal ein gestrandetes Schiff, das langsam zerfiel. Aber die Kessel brannten noch. Der Rauch stieg langsam auf. Auch meine Kessel brennen noch, aber mein Schiff fährt nirgendwo hin.
The goddamn ship is not going anywhere.
Der amerikanisch-irische Regisseur John Huston war 81 Jahre alt, als er seinen letzten Film inszenierte.
Well, it's one of the very finest short stories.
Es ist eine der großartigsten Erzählungen von James Joyce, den ich für den wichtigsten Erzähler unseres Jahrhunderts halte. Es geht um eine sensible Geschichte, deren Schattierungen und Nuancen einen sehr schönen Film abgeben würden.
We'll make it a very fine moving picture.
Der Film heißt The Dead, die Toten. Huston saß während der Dreharbeiten in einem Rollstuhl. Durch Schläuche in seiner Nase wurde er mit Sauerstoff versorgt. Er stellte den Film fertig und starb. Eine Woche später wurde The Dead uraufgeführt. Über sein Leben sagte Huston:
John is going to really be something.
Entweder wird John ein ganz großer oder ein totaler Versager.
He's not gonna be worth a damn.
Er war ein Meisterregisseur, hätte aber auch in der Gosse landen können. John Huston war ein leidenschaftlicher Spieler, vielleicht ein Erbe seines Großvaters John Gore. Der gewann durch ein Pokerspiel das Schwachstrom- und Wasserversorgungswerk in Nevada, Missouri. Sein Schwiegersohn Walter Huston war eigentlich Schauspieler. Trotzdem machte ihn John Gore zum Chefingenieur des Betriebes. Wenig später, am 5. August 1906, kam John Huston zur Welt. Er war kein glänzender Schüler. In seiner Biografie »Mehr als nur ein Leben« notierte Huston:
»Der Unterrichtsstoff langweilte mich. Meine Noten waren schlecht.«
Als sich Johns Eltern scheiden ließen, zog er mit seiner Mutter nach Los Angeles. Auf der Highschool lernte er einen Jungen kennen, der ihn zum Boxunterricht mitnahm. John zeigte Talent.
»Ich gewann von 25 Kämpfen 23, in deren Verlauf mein Nasenbein gebrochen wurde.« Und wurde schließlich zu einem der führenden Leichtgewichtler in Kalifornien, ehe ich mich dagegen entschied, den Kampfsport zu meinem Beruf zu machen.
Als Huston Jahre später in Hollywood arbeitete, hatte er vor keinem Kampf Angst. Auf einer Party stritt er sich mit Errol Flynn.
There's no better way to get friends with a man than to have a fight with him.
Es gibt keinen besseren Weg zur Freundschaft als einen Kampf. Wir gingen in den Garten und hatten fast eine Stunde lang eine wirklich gute Schlägerei, bis man uns entdeckte und auseinanderbrachte. Wir gingen getrennt ins Krankenhaus.
The fight was going on. We were separated and went to the hospital our various ways.
Als Huston den Boxsport aufgab, studierte er Malerei. Davon konnte er nicht leben. Mit 18 Jahren versuchte er sich in New York als Schauspieler. Nennenswerte Spuren hat er nicht hinterlassen. Sein Vater gab ihm $500, damit er sich nach einer Operation in Mexiko erholen konnte. Als ihm dort das Geld ausging, machte ihm ein Colonel, bei dem Huston das Reiten gelernt hatte, einen Vorschlag.
Wie wäre es, wenn ich einen Ehrendienst in der mexikanischen Armee ableisten würde? Es gab natürlich keinen Sold. Aber ich könnte in den Baracken essen und dort auch übernachten, wenn ich wollte. Und die besten Pferde von ganz Mexiko reiten. Ich griff sofort zu und erhielt zunächst den Rang eines Leutnants.
Aber bei seinem Ritt durchs Leben war nach wie vor kein Ziel erkennbar. Als John nach New York zurückkehrte, verschaffte ihm seine Mutter einen Job als Reporter. Seine Geschichten waren abenteuerlich schlecht recherchiert. Danach bekam er durch die Vermittlung eines Freundes einen Autorenvertrag bei Sam Goldwyn. Er habe nichts getan, wie Huston sagt, was der Rede wert wäre. Man lieh ihn an Universal Pictures aus.
I was there for two or three years.
Ich blieb 2 oder 3 Jahre bei ihnen und danach bin ich dann ziemlich deprimiert wieder weggegangen. Ich wollte nie wieder dorthin zurück.
Frustriert verließ Houston die USA. In Paris und London versuchte er, sich als Maler durchs Leben zu schlagen.
Einmal in London, ich war etwa 25, häuften sich die Schwierigkeiten so, dass ich zusammenbrach. 6 Monate lang schlief ich am Flussufer oder in jedem Bett, das sich bot.
Tiefer konnte John Houston kaum noch fallen. Er kehrte in die USA zurück. Obwohl er mit der Filmindustrie wegen seiner schlechten Erfahrungen nichts mehr zu tun haben wollte, heuerte er notgedrungen bei Warner Brothers an.
Ich war Autor. Das Los der Drehbuchautor und war damals recht traurig. Man schrieb etwas, wovon man annahm, dass es ein guter Film würde. Und was dann auf die Leinwand kam, war ein schlechter Film. Ich wollte Regisseur werden. Und sie ließen sich darauf ein.
John Houston war 35 Jahre alt, als er seinen ersten Film drehte. Aus dem Mann, der mittellos an der Themse schlief, wurde ein Regiestar.
Ich bin nämlich auf der Suche nach einer Figur, die, sagen wir, vor kurzem leider abhanden gekommen ist.
Aha.
Ich denke, Sie könnten mir helfen, sie wiederzufinden. Es handelt sich bei dieser verschwundenen Figur um einen schwarzen Vogel, einen Falken. Der rechtmäßige Besitzer dieser Figur hat mich bevollmächtigt, Ihnen $5,000 für seine Auffindung zu zahlen.
In die Spur des Falken spielt Humphrey Bogart den Detektiv Sam Spade. Er glaubt, den wertvollen Falken gefunden zu haben. Aber er ist nicht aus Gold, sondern nur eine billige Kopie.
Das ist Blei! Das ist Blei! Die ganze Figur ist aus Blei!
Sam Spade hat versagt. Bei dem Auftrag wurde sein Partner Miles erschossen.
Sam, hast du ihn erschossen?
Wer hat dich denn auf diese grandiose Idee gebracht?
Aber du hast doch immer gesagt, Miles wäre uns im Weg. Bitte sei nett zu mir, Sam.
Ha! Du hast meinen Mann umgebracht, Sam, aber sei nett zu mir.
Spade hatte ein Verhältnis mit der Ehefrau des Partners. Die Frau, die ihn erschossen hat, liebt Spade. Er bringt sie hinter Gitter.
Ich wollte dich unbedingt wiedersehen. Ich habe dich vom ersten Augenblick an geliebt.
Wenn du Glück hast, kommst du nach 20 Jahren wieder aus dem Zuchthaus. Dann kannst du mir das ja alles nochmal erzählen. Vorausgesetzt, sie knöpfen dich nicht auf an deinem zarten Hälschen.
Die Spur des Falken wurde 1941 gedreht. Es ist ein erstaunlicher Film. Der Held scheitert, betrügt seinen Partner und die Liebesgeschichte hat kein Happy End. In der Filmgeschichte markiert dieser Film den Beginn der schwarzen Serie. Gemeint sind damit düstere Krimis in einer finsteren Welt voller Korruption und Verbrechen. 1942 wurde Houston eingezogen. Als Leutnant der Fernmeldetruppe drehte er 3 Dokumentarfilme. In Let There Be Light zeigt Houston, wie sich Armeepsychiater um seelisch schwer gestörte amerikanische Soldaten kümmern. Der Film verschwand gleich in den Archiven.
Ich machte diesen Film für die amerikanische Armee. Ich war damals Soldat. Der Film wurde nicht zensiert. Er wurde ganz einfach nicht gezeigt. Vermutlich, weil es ein zu großer Eingriff in die Intimsphäre dieser Neurotiker gewesen wäre, die sich später wieder von ihrem Schock erholten. Außerdem ist es keine gute Reklame für den Krieg, wenn man sieht, was er den Menschen antun kann.
Auch The Battle of San Pietro war keine Reklame für den Krieg. Er zeigt die Einnahme des Städtchens zwischen Rom und Neapel durch eine blutige Schlacht mit vielen Toten. Der Film stärkte die Kriegsmoral nicht. Man schnitt ihn um und gab ihn nur als Trainingsfilm frei. Nach dem Krieg drehte Houston seine 2 letzten Filme für Warner Brothers. Der Schatz, der Sierra Madre und Gangster in Key Largo. In beiden spielt Humphrey Bogart die Hauptrolle. Als Co-Star stand ihm bei Der Schatz der Sierra Madre Walter Houston zur Seite, Johns Vater.
Er war der gehorsamste Schauspieler, den man sich vorstellen kann. Der Regisseur ist ja immer der Vater des ganzen Stabs und dadurch bin ich mein eigener Großvater geworden. Ich war sein Vater und dadurch wurde ich zu meinem eigenen Großvater.
In Der Schatz der Sierra Madre wird von drei Goldsuchern in Mexiko erzählt. Als sie fündig werden, entsteht zwischen ihnen Hass und Misstrauen.
Nee, Kinder, bei Gold, da hört die dickste Freundschaft auf. Solange man nichts findet, bleibt die Brüderschaft bestehen. Auch wenn so ein Berg von Gold erst da ist. Aber das ist aber schwierig.
John bekam zweimal den Oscar für das beste Drehbuch und die beste Regie. Sein Vater einen Oscar als bester Nebendarsteller. Schnörkellos und mit größter Sorgfalt drehte Houston etliche Kinoklassiker. Gangster in Kilago, Asphaltdschungel, African Queen, Moulin Rouge oder Moby Dick. Über seine Filme sagte Houston:
None of my work is autobiographical.
Keines meiner Werke ist in einem Sinne autobiografisch zu nennen, wie man das vielleicht bei Fellini oder Bergman sagen könnte. Ich mag es am liebsten, wenn die Filme so verschieden wie möglich sind. Und ich mache sie auch alle auf möglichst unterschiedliche Art, sodass mir von einem persönlichen Stil bei mir eigentlich nichts bekannt ist.
Houston hat recht. Über keinen seiner Filme wird man sagen können, das ist typisch Houston. Der beste Stil sei für ihn der, den man nicht sehe. Wenn man aber einen Blick auf sein gesamtes Werk wirft, dann fallen einige Parallelen auf. Von den 40 Filmen, die er gedreht hat, entstanden 34 nach literarischen Vorlagen. Vielleicht ein Vermächtnis seiner Großmutter, seiner Mutter und seines Vaters, die ihm schon früh die Liebe zur Literatur vermittelt haben. Beschrieben wurde Houston einmal als Rhetoriker des Misserfolgs. Er sympathisiert mit den geborenen Verlierern und Außenseitern des Lebens, der er auch einmal war.
Man hat gesagt, dass ich meine Helden am Schluss gerne scheitern lasse. Ich glaube, das ist wahr, obwohl ich nie nach Stoffen gesucht habe, um das auszudrücken. Aber die Spur des Falken, Asphaltdschungel, Moby Dick, Schatz der Sierra Madre, Der Mann, der König sein wollte, alle diese Filme drücken, glaube ich, diese Idee aus. Und es stimmt, ich finde den Verlierer weit anziehender als den Gewinner.
Yes, I do find the loser rather more attractive than the winner.
Houston hat gemalt und als Filmemacher mit Farbe experimentiert. Sein Film Die Bibel beginnt so:
Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde war wüst und leer. Finsternis lag über der Tiefe.
Man sieht bei der Schöpfungsgeschichte völlig abstrakte Bilder. Monatelang hat Houston mit Farbtechnikern daran gearbeitet, einen diffusen und leuchtenden Effekt zu erzielen. In Moby Dick ging er anders vor.
Er ist mit Harpunen gespickt, Männer. Und er bläst einen Wasserstrahl so dick wie eine Weizengarbe. Und sein Schwanz schlägt wie ein zerfetzter Klüver im Sturm. Tod und Teufel, ihr kennt ihn alle. Es ist Moby Dick.
Um die Wirkung des Kampfes zwischen dem Wal und dem Kapitän möglichst aufgeraut zu zeigen, ließ Houston Musterkopien in Farbe und Schwarz-Weiß ziehen. Sie wurden übereinandergelegt und für den Film kopiert. In den 60er Jahren verblasste Houstons Ruhm. Er nahm die irische Staatsbürgerschaft an. In der Filmbranche hatte man ihn abgeschrieben. Er drehte nur mittelmäßiges und sterile Auftragsproduktionen. Aber Houston kam zurück wie ein alter Kämpfer. In Fat City schildert er den finsteren und hoffnungslosen Abstieg eines Boxers.
Diese Sinnlosigkeit. Bevor du richtig anfangen kannst, da läuft dein Leben geradewegs in die Gosse.
Fat City ist einer der besten Filme Houstons. Mit dem Krimi Der Macintosh Man, dem Abenteuerfilm Der Mann, der König sein wollte und der Mafia-Komödie Die Ehre der Prizis untermauerte Houston seinen Ruf als großer Regisseur. Mit 81 Jahren starb er in Middletown, Rhode Island. Am Ende seiner Biografie steht die oft gestellte Frage: Was würden Sie tun, wenn Sie alles noch einmal machen könnten? Houston schrieb:
Ich würde mein Geld erst verdienen, bevor ich es ausgäbe. Ich würde mich mehr am Wein als an harten Getränken erfreuen. Ich würde bei einer Lungenentzündung keine Zigaretten rauchen.
Im Zeitzeichen erinnerte Detlef Wulke an John Houston, der am 28. August 1987 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.